Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Es ist soweit und auf Netflix wird es wieder blutig. Nachdem letztes Jahr in Indonesien mit The Shadow Strays bzw. Codename 13 bereits das Blut in Litern schloss, geht es diesmal in Japan weiter mit Demon City. Das ist ein Rache-Action-Film, den ihr seit dem 27. Februar auf Netflix gucken könnt. Wichtig! Der hatte eine Manga-Vorlage, allerdings nicht Demon City Shingoku, sondern die Manga-Vorlage heißt Oni Go Roshi. Falls das relevant ist, für uns ist es das nicht, weil wir haben, glaube ich, beide die Manga-Vorlage nicht gesehen, oder? Hallo Zero.
Hi. Ja, ich hätte sie gern gelesen. Ich habe das vor beim Recherchieren auch gefunden. Dann wollte ich mir ganz, ganz engagiert das Ding bestellen. Ja, mein Französisch ist nicht mehr so gut. Italienisch war noch nie wirklich gut oder gegeben. Und Japanisch, okay, wir sind mal ehrlich, auch nicht. Das waren die einzigen drei Sprachen, die möglich waren. Nee, darüber weiß ich dann auch nichts, aber das ist mal siebenteilig.
Ich habe hier unterschiedliche Informationen. Also in Japan sind scheinbar 15 Bände raus, in Frankreich erst 2, in Italien 8. Ich weiß nicht, wieso, was da erschienen ist oder ob die einfach in unterschiedlichen Größen erschienen sind.
Ja, aber davon nicht gelesen. Es könnte natürlich dann Material für eine längere Reihe werden, wenn das zusammenhängt ist, was wir auch wahrscheinlich nicht wissen, das ist.
Nee, das stimmt. Aber was wir wissen, wie uns der Film gefallen hat. Vielleicht nochmal als kleiner Disclaimer. Demon City, das klingt ja nach irgendwas übernatürlichen Horror oder Fantasy. Nee, das gibt's hier nicht. Das ist wirklich ein, ich sag mal, handelsüblicher Rache-Action-Film. Wir wissen eigentlich, wie die Handlung abläuft, aber Zero, für alle, die das nicht wissen, worum geht?
Wir haben Demon City und da ist gerade als der Auftragskiller Shusai Sakata dabei ist, sein Leben jetzt komplett umzukrempeln. Er möchte jetzt halt, er hat eine Familie, Frau und Tochter, er möchte jetzt für die mehr da sein, hat noch einen letzten Auftrag, muss da die Kimin Gumi ermorden. Er muss die Leute ermorden, so ist das. Macht das auch alles perfekt, da haben wir das erste schöne kleine Blutbad. Er kommt nach Hause, ja, jetzt kommt nämlich der Chirurgie und ermorden seine Frau und sein Kind und anscheinend auch erst ihn. Wir merken aber ganz schnell, er ist nicht ermordet, denn genau 12 Jahre später sehen wir ihn aus einem Gefängniskrankenhaus, wird dann suggeriert, herauskommt und er sitzt im Rollstuhl, kann sich auch erstmal nicht bewegen. Es ändert sich aber schnell, denn wir wollen ja sehen, wie er sich rächt und dann haben wir halt seine Rache, das ist dann unser Film. Und ich würde sogar sagen, so ein bisschen übernatürlich kam er mir aber doch vor, weil gerade wenn er sich anfangs sogar wehrt, also er hat schon ein bisschen übermenschliche Kräfte, hin und wieder mal. Und ich sag mal, der hält auch ein bisschen mehr aus als der 0815 Mensch.
Das stimmt. Man muss auch sagen, also er kriegt halt eine Kugel in den Kopf und dann wird ihm halt, alle Leute glauben, er hat seine Familie erschossen und dann ist er halt, gelähmt, Wachkoma, das bleibt so im Wagen, würde ich sagen. Aber er wacht dann natürlich nach und nach wieder auf, als er dann das erste Mal einen der Mörder erblickt. Und da kann man vielleicht sagen wir so, in der Realität funktioniert das nicht so, dass du einfach aus dem Wachkoma erwachst, dann auch wieder, er ist nicht ganz fit, aber zumindest schafft er es, Leute zu töten. Und ich sage mal so, das ist relativ unwahrscheinlich.
Ich hätte das auch gemacht. Das hat so ein bisschen. Das hat mich so ganz stark, gerade die erste, weil die Krankenhausszene da mit ihm so, war so ein richtig schöner Kill Bill-Moment. Nur Buck war halt diesmal nicht mit dabei. Aber ansonsten hat das stark daran schon erinnert.
Das stimmt. Allgemein, ich finde die Handlung, wie du sie beschrieben hast, man merkt es, der Film erinnert an sehr, sehr viele Filme, weil es gibt so viele Filme, wo ein Auftragskiller oder vielleicht auch mal kein Auftragskiller die Familie verliert und sich dann auf mehr oder weniger blutige Weise rächt. Und das macht er hier natürlich auch. Wir können mal direkt vielleicht anfangen mit, wir sind ja, was das angeht, einfache Männer, würde ich sagen. Wir gucken diesen Film für die Action. Und du hast schon gesagt, der Film beginnt ja richtig schick, weil wir sehen ihn bei seinem letzten Auftrag. Wir sehen so ein modernes Haus. Und das ist natürlich einmal, da gibt's das Ziel und natürlich gibt's ganz viele Leibwächter und er schnetzelt sich da auch durch. Nicht einfach irgendwie, er schießt die Leute nicht oder sowas und er hat auch nicht einfach ein Messer oder sowas. Nee, er hat so ein richtig schickes Beil, mit dem er die Leute zersäbelt und das hat auch Spaß gemacht, oder?
Ich fand auch die Waffen, also von ihm und auch gegen Ende hin hatte einer noch so einen Stab. Das fand ich schon wieder mal ganz interessant. Aber ansonsten kamen ja sehr oft dann so kleine Messer zum Einsatz. Also zumindest sahen die sehr klein aus im Vergleich zu seinem Säbel, den er da in der Hand hat. Und halt Waffen. Ich finde es immer schwierig, dass dann Leute Waffen haben und der eine hat halt ein Messer. Schieß auf mich mit dem Messer. Ich glaube, beim Anfang in der Szene wehrte er sogar noch Kugeln ab mit seiner Waffe. Da bin ich dann immer schon leicht raus. Weil da das ist dieses Ding, wo es ja so zwischen, boah, es ist ja alles so richtig real und so, wie es echt ablaufen könnte. Und dann doch so übernatürlich. Weil ich habe jetzt noch keinen gesehen, der damit jetzt einfach mal so eine Pistolenkugel abwehrt. Die macht schon was her. Das ist schon so, wie heißt das Ding hier? Monster Hunter. Wo die auch so richtig dicke Schwerter haben. So ein bisschen hat mich das auch daran erinnert.
Auf jeden Fall, es gibt in Death Proof von Quentin Tarantino, der meiner Meinung nach total unterschätzt ist, einen sehr schönen Dialog dazu, weil eine der Frauen hat eine Waffe dabei, also eine Pistole. Und dann sagt eine Freundin zu ihr, warum hast du kein Messer? Und dann antwortet sie natürlich, ja, die Leute mit einem Messer, die werden erschossen. Er hier ist auf jeden Fall das Gegenbeispiel dafür.
Man geht nicht mit einem Messer zu einem Pistolenwettkampf oder so rum, ne?
Genau, richtig, genau. Was dann erstmal folgt, also irgendwie fand ich das interessant, dass er dann erstmal nicht ganz imstande ist, weil er halt verletzt ist und dann nach und nach wird er wieder fitter und die Idee fand ich ganz gut, auch weil er halt so sich so unmenschlich bewegt. Also auch da wird vielleicht nochmal so ein bisschen dieses Dämonische aufgegriffen, weil er wirklich wie so ein, also der könnte auch aus so einem Horrorfilm so ein Geist sein oder irgendwie so eine Kreatur, die auf einmal in der Wohnung auftaucht. Aber irgendwie hat mich der Film krass verloren. Ich weiß nicht, ob das auch so, also ich habe den Namitas geguckt, ob es irgendwie so eine Namitas-Müdigkeit war und ich fast so weggedöst bin. Am Ende wurde es auch ein bisschen blutiger dann, aber kurz habe ich gedacht so, was hier los? Dir ging es, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja, wir hatten zum Vorgespräch schon leicht. Ich dachte, ich bin der Einzige, aber liegt dann doch am Film. Ich hatte den halt spät nachts angefangen zu gucken gestern. Bin eingeschlafen, hab gesagt, okay, holst du morgens nach, alles cool. Auf jeden Fall ist das nicht so das Richtige. Hab den nochmal versucht nachzuholen, mitten am Tag. Und ich bin ehrlich, ich bin im zweiten Akt wieder weggeschlafen. Musste wieder zurückspulen danach. Ich glaube, das liegt so ein bisschen am Film. Der hat, keine Ahnung, es liegt auch an der Musik. Die ist sehr generisch, wenn die dann kommt. Und die hat dann so Phasen, die du aus indischen Filmen kennst, wo dann so richtig schön der Pathos hochgeballert wird. Das kennt man ja. Das, finde ich, hat er halt nicht, weil es nicht so lang ist. Aber der zieht dann so 3-4 Szenen, die er so ein bisschen lang zieht, mit so schlecht unterlegter Musik. Die nimmt halt den ganzen, was eigentlich Tempo hat, während der Kämpfe und der ganzen Action, zieht das dann raus. Und ich glaube, da geht der Körper so runter und dann denkt man so, jetzt kann ich nicht ausruhen und schläft dann vielleicht weg. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Man muss halt auch sagen, also es gibt in diesem Film Twists. Aber A, werden die fast alle im Trailer verraten. Also ich habe mir jetzt im Nachhinein den Trailer angeguckt und ich war schockiert, dass wirklich zwei absolut zentrale Sachen, die sind auch super offensichtlich, also aber trotzdem, die sind so zentral, die werden im Trailer verraten. Und die anderen Sachen ist es halt nichts überraschend. Also wir sehen halt diese, ich glaube, 5 Männer mit Dämonenmasken, wo ich sagen würde, theoretisch sahen die Dämonenmasken auch schick aus. Allerdings waren die Masken viel zu klein für die Köpfe. Und das sah irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Aber es ist so offensichtlich, wer der Chef von denen ist. Das ist so absurd, das verkauft der Film einen dann als Twist und ich nur so, ja komm, also, nee.
Und vor allem, man erkennt es an den Haaren der Figuren, das ist halt ja, so geil.
Ja, und es ist halt auch, ne, Demon City, also sagen wir mal so, dass da jetzt Leute korrupt sind und sowas. Ja, surprise, also, weiß ich jetzt auch nicht.
Mir war auch nicht bewusst, das habe ich jetzt auch nicht nachrecherchiert, dass Japan kein Casino hat, also.
Stimmt, das wurde so irgendwie darauf beschrieben, ja, auch da kommt noch so ein Subplot rein mit irgendwie Gentrifizierung und auch, also man könnte das irgendwie groß als Kapitalismuskritik irgendwie verkaufen, aber sorry, nee, also das war auch super alibimäßig drin, aber es war irgendwie noch drin und hat den Film dann auch, der war nicht, so lang war der nicht, aber er hat sich schon dadurch irgendwie gezogen. Das ist ganz, ich weiß auch nicht, was dieser Film so ganz von mir wollte.
106 Minuten ist heutzutage nicht lang.
Nee. Das hat sich länger angefühlt, für mich zumindest.
Ja, bei mir, wie gesagt, definitiv auch. Ich glaube, wenn man da diese Action-Szenen, die er hat, die auch wirklich, ne, wenn wir dazu auch so ein bisschen gleich reinschlittern kommen, die ja wirklich nicht schlecht sind teilweise. Ne? Es hat ein paar schöne Sequenzen, wo man auch denkt, okay, das ist ganz nett gemacht. Wie gesagt, weil ich habe mitgekriegt, du hast dir die Raid-Teile angeguckt jetzt nochmal, um wieder runterzukommen nach dem Film. Da hat man ja diese ganz berühmte Toilettenszene, wo der so eng eingehängt ist. Das hast du ja im Kleinen da in so einem, was ist das, Lagerhaus, wo die dann in so einer Box sind. Hast du auch mehrere Leute da drinne, wo man auch denkt, ja, eigentlich ist ja ein bisschen Gewusel. Und das sieht da halt leider auch aus wie ein Gewusel. Und bei The Raid hast du dann halt immer noch einen relativ klaren Ablauf, wer jetzt gerade was am Machen ist. Die versuchen es ganz oft. Manchmal klappt besser, öfters halt nicht so.
Ja, ich finde, man merkt es auch, die haben schon Ambitionen. Es gibt auch eine Schlägerei auf einer Treppe, die auch eine relativ lang gefilmt ist, ohne Schnitt. Aber auch da muss man halt sagen, also ne, ist irgendwie fies zu sagen, haben wir woanders schon mal besser gesehen, aber haben wir, glaube ich, woanders schon mal besser gesehen. Das ist in Ordnung und ich finde, das gilt auch für viele andere Actionsequenzen, die sind in Ordnung. Man merkt, dass da sehr viel CGI-Blut genutzt wurde, auch wenn ich sagen würde, es gibt andere Filme, wo mir das mehr aufgefallen ist. Also ich finde, man ist ganz clever, dass das Blut hier dunkler ist. Das hat ja irgendwie schon einen Einfluss. Also ich finde, manchmal ist Blut so ein hellrot und dann merkt man sofort, so, das passt irgendwie nicht. Hier war es ein bisschen dunkler, aber trotzdem war immer klar, ja, das ist CGI-Blut.
Bin ich halt leider immer raus. Also im ersten Drittel, oh geil, da ist mir nämlich gar nicht so aufgefallen. Und dann kommt die von dir angesprochene Szene und da fällt es halt schon hart auf, weil da halt viel geschnetzelt wird dann auch, was halt schön und toll ist. Nur es sieht halt dann relativ unecht aus. Leute, warum macht ihr das? Blutpacks kosten doch nicht die Welt.
Ja, ne, es ist einfach einfacher und da kann man natürlich noch mehr regeln. Was man, finde ich, loben kann, ist der Hauptdarsteller. Weil der hat für mich als dieser Typ auf Rachefeldzug, was ja eigentlich ist, eine super basic Figur halt einfach, Hauptdarsteller ist Thomas Ikta, der halt diese Körperbeherrschung, finde ich, ganz gut hinkriegt. Also wirklich dieses eventuell so ein bisschen Besessene, dieses Unmenschliche, dieses Weirde auch manchmal. Also ich finde, man merkt auch, dass hier ist kein indonesischer Film, ne, wenn wir The Raid angucken, dieses super ernst. Japan hat ja manchmal, wie auch südkoreanische Filme, so einen schrägen Humor drin. Nicht so ganz viel, aber manchmal merkst du, es hat irgendwie so, also ich musste manchmal schmunzeln.
Ja, wenn er dann so grinst oder versucht zu grinsen mit seinem Mundwinkel, das macht halt der Darsteller auch gut und das sieht schon ein bisschen lustig aus. Oder wo er sich noch nicht bewegen kann, die Szenen, wo er dann auch so ein Pfleger da hat oder ein Aufpasser, dann wird er angegriffen. Es ist auch schon alles so ein bisschen humorig, leicht, abgedreht humorig. Mhm. Und das macht dann schon Spaß. Oder wenn er auch Leute dann mit denen rumkämpft, ist immer so leichtes Augenzwinkern mit drin, ist nicht zu ernst. Das können sie. Wir haben, glaube ich, müsste auch schon fast zum Anfang sein, ja, eine Szene, wo wir dann so ein Drogenlabor sehen. Da dachte ich mir die ganze Zeit, weil wir sind bei Netflix. Altersbeschränkung brauchen die ja eigentlich, sich viel drum kümmern. So ein Ding machst du ja eigentlich ab 18, theoretisch, wenn du es rausbringst, würdest du in Deutschland. Da haben wir mehrere Frauen stehen, die so Drogen verpacken, Geld und alles. Und ich finde das schon sehr sinnig, dass die wenig anhaben. Aber warum haben die überhaupt noch was an? Weil der Sinn ist ja wahrscheinlich ganz klar, die sollen keine Drogen, kein Geld mit rausschmuggeln. Bin ich super clever? Würde ich als Gangsterboss auch so machen? Eigentlich ist eine schlaue Idee. Brauchst du nicht kontrollieren, dann, weil wenn die haben nichts an, würdest sehen, wenn die irgendwo was hätten. Aber warum haben die überhaupt noch was an?
Vielleicht ein Mindestmaß an Arbeitnehmerinnenrechten, die ja, auch okay, da herrschen.
Ja, okay. Aber ich gehe jetzt von einem Gangsterboss aus, der ich bin. Da musst du ja effizient denken.
Das stimmt allgemein. Ich finde, das gilt halt auch für die Gewalt. Kann auch sagen, never, als sind wir super gewalttätig oder gewaltgeile Leute. Manchmal sind wir das. Also andere Filme, irgendwie zum Beispiel The Shadow Strays oder auch The Night Comes for Us, die sind da nochmal viel, 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 viel weiter gegangen. Also das hier ist so eine, der ist schon blutig, ist bratzt ordentlich, es werden auch mal Körperteile abgetrennt, aber das ist jetzt kein Film, der, würde ich sagen, so Grenzen sprengt. Das ist so ein hohes Maß, aber wer solche Filme guckt, wird jetzt nicht denken, huch, das habe ich noch nie gesehen.
Nee, der hat mich in dem Punkt auch sehr enttäuscht, so kann man ausdrücken. Hey, der heißt Demon City, der Trailer, wie gesagt, suggeriert mir so geile Action, da geht's zur Sache. Ich habe auch gerade wegen den Waffen, denkst du halt, da muss doch andauernd ein Körperteil abfliegen. Wie du erwähnt hast, die ganzen Vorgänger, die halt auch auf Netflix liefen dann, die gehen da einfach härter zur Sache. Und das will man halt bei der Art Film halt sehen. Also das soll jetzt kein Bibi- und Tina-Film werden, das soll so richtig alles auseinanderspratzen. Das macht er halt leider auch nicht. Und ja, schade.
Mir fällt gerade noch ein, es gab ja auch noch so einen Subplot mit einem Journalisten, der da versucht, Sachen aufzudecken, wo ich mich gefragt habe, wieso ist das da? Weil das auch einfach, es endet einfach abrupt. Also das war dann schon wieder fast lustig, dass es einfach dann vorbei ist, aber ich habe mich gefragt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass das in diesem Film drin ist.
In dem Moment, wo der Journalist vorkommt, der kriegt dann ja eine öffentliche Drohung von einer Person, er wird halt ermordet. Ja, das lässt der Film auch mal so sagen, warum wollen die Leute jetzt ihre Sachen, okay, außer halt unser Hauptprotagonist, da wissen wir es klar, er will sich jetzt rächen, das ist ganz klar. Aber warum die anderen zum Beispiel auch auf der oder auf der Seite stehen, ja, da müssen wir jetzt so, ist halt so.
Ja, sie haben einmal Dämonenmasken getragen und dann sind sie halt böse. So funktioniert die Welt da, glaube ich. Ansonsten, man kann auch sagen, es gibt kein offenes Ende, weil die Geschichte wird schon abgeschlossen, aber es gibt ein Ende, wo theoretisch Demon City 2 möglich ist, wo ich fast sagen würde, fände ich die interessantere Story, als jetzt die dieser Film geliefert hat.
Weil es gibt eine Szene, da haben wir ein Mädel, das macht ihren Sport und macht halt was mit dem Bogen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich finde ich es wieder gut, weil die trifft nicht genau in die Mitte. Wo ich sage, okay, finde ich realistischer, aber dann auch irgendwie so meh. Also wenn schon, die soll richtig gut sein, dann muss ich doch auch wie Robin Hood in die Mitte das Ding zerballern. Gerade in so einer Art Film, die halt so über allem drüber ist in vielen Momenten, dachte ich auch, warum schießt ihr denn jetzt nur das Zweitbeste und nicht das Beste? Dann lass die Szene doch weg, wenn sie halt nicht so gut ist. Das zeigst dir auch nicht, wie sie jetzt Mathehausaufgaben macht und 3-4 Aufgaben falsch hat. Also, ein paar Szenen, vielleicht wollen sie den Film auch mal ein bisschen strecken. Aber naja.
Das könnte sein. Ich bin gerade am Überlegen, Zero, hast du noch was, bevor wir zum Fazit kommen?
Wie gesagt, die Masken fand ich auch sehr schön. Mich hat dann noch eins nicht mehr gekriegt. Das ist nämlich, dass die Antagonisten, also der Hauptagonist, die ganze Zeit davon redet, naja, es gibt einen Dämon. Und da dachte ich mir so, Leute, verkauft euren Film jetzt nicht auch noch im Film anders, als was er ist. Weil da denkt man natürlich die ganze Zeit, da kommt noch was Übernatürliches, was richtig Übertriebenes mit rein. So wegnehmen, nein. Da verwandelt sich leider keiner in einen Dämonen. Das fand ich auch komisch dann, weil eigentlich tragen ja die diese für uns Dämonenmasken. Ich glaube, da sind wir auch zu wenig in dieser japanischen Lore drin. Das hat bestimmt noch tolle Bedeutung für die japanische Kultur, warum der die Maske hat und die Maske. Aber für einen europäischen Zuschauer sind das halt interessant aussehende Masken. Und das war's. Und kein echter Dämon, Leute.
Wenn ihr einen übernatürlichen Rachefilm wollt, aus dem letzten Jahr könnt ihr euch das The Crow Remake angucken. Aber ich sag nicht, dass er gut ist. Aber es ist ein übernatürlicher Rachefilm, der blutig ist. Sonst vielleicht nicht wirklich was zu bieten hat, aber zumindest da. Okay, Zero, dann würde ich sagen, ab zum Fazit. Flitter mal auf einer Blutpfütze hin. Was sagst du abschließend zum Film?
Selbst in der Zweitsichtung jetzt ist er ein bisschen gestiegen bei mir, aber dennoch, Leute, Netflix, zieht's doch, wenn dann, richtig durch. So Leute, die noch nie so ein echt Action-Rache-Ding gesehen haben, wo viel Blut vorkommt, die werden sich da denken, boah, ist der blutig. Ja, willkommen in unserer Welt. Es ist kein Heroic Bloodshed, aber ihr seid schon mal am Eingang in der Vorschule der Action-Blutfilme. Aber mehr ist ja auch nicht. Das ist so ein Einstiegsfilm, der aber von der Story her nichts Neues bringt, vom Blutfaktor, von Körperteilenverlust, alles halt auf dem untersten Level ist und auch dann sich bei allen Sachen halt weit, weit hinten einreiht. Ich sag mal, das ist eine verhaltene Empfehlung für jemanden, der 107 Minuten halt gerade mal nichts zu tun hat oder nimmelt dabei. Aber ansonsten könnt ihr den auch mal skippen diesmal.
Ja, da schließe ich mich eigentlich größtenteils an. Ich finde, der ist keine Vollkatastrophe. Ich finde, also der Anfang ist gut. Also die erste Actionsequenz kann man sich angucken. Ich mag auch den Protagonisten, muss aber sagen, auch wenn man sich das Poster anguckt, wo er halt in so einem Fahrstuhl auf einer Leiche sitzt und seine Klinge ist schon blutig, da denkt man schon, das könnte geil werden. Und das liefert der Film leider nicht so wirklich ab. Und auch da, ne, gut, ich glaube, für mich ist er wahrscheinlich nochmal ein Ticken schlechter, weil ich halt jetzt nochmal The Raid angeguckt habe, The Raid 2 oder auch The Shadows Grace nochmal geguckt habe, die alte halt qualitativ wirklich deutlich drüber sind. Aber wir können ja, glaube ich, einfach froh sein, weil Netflix hat sich ja gedacht, Demon City ist so lala, also holen wir das Publikum 2 Monate später ab und wir freuen uns einfach auf den 25. April, wenn dann wird Havoc auf Netflix erscheinen. Der neue Film von Gareth Evans, nicht Edwards, dem Regisseur von The Raid und The Raid 2 mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Und dieser Trailer, ey, der ballert härter als Demon City.
Als der ganze Film. Und vor allem warten wir eigentlich alle, sagen wir, die Filmbubble wartet auf den Film bestimmt jetzt 2 Jahre.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch gedacht, der kommt nicht mehr. Jetzt ist dieser Trailer raus und auch schon ein Termin. Ey, lass bitte nichts dazwischen kommen. Nicht irgendein Streik oder so, dass ich will den Film jetzt endlich sehen. Und da bin ich auch drauf gespannt. Aber ich habe jetzt auch nochmal geguckt wegen anderen Tipps. Du hast ja ein paar genannt, zum Beispiel The Punisher von 2004. Da wird auch seine Familie umgebracht von der Mafia. Und er ballert sich auch so einzeln durch. Neben den anderen Dingen ganz klar John Wick, ne? Ist ja in dem Film ja auch drin. Ne? Ja. Hat keine Familie, sondern einen Hund. Aber der erste geht auch immer eigentlich.
Ich meine, auch ein Hund kann natürlich eine Familie sein. Zum The Punisher kann ich nichts sagen, aber ich weiß, dass ich früher mit Punisher Warzone richtig Spaß hatte. Ich glaube aber, dass der nicht gut gealtert ist. Aber ich weiß auch, der war in der ungekürzten Fassung richtig derbe. Oh, wir können natürlich noch bei Rache wegen Familie. Hier, Nobody, da ging es auch irgendwie um Familie und er rächt sich. Und da erscheint ja dieses Jahr dann der zweite Teil. Tatsächlich vom The Night Comes For Us und The Shadow Strays Regisseur Timo Taranto, der jetzt ja auch The Beekeeper 2 drehen wird. Also spannend, was da so passiert.
Und Beekeeper, immer große Empfehlung, das ist einer der Filme, die man auch auf Deutsch gucken kann. Eigentlich nur sollte.
Den muss man auf Deutsch gucken und der ist auf jeden Fall, also Beekeeper fand ich unterhaltsamer auf jeden Fall als Demon City.
Ein richtig dummer Drecksfilm, aber so lustig. Also in der Synchro halt, so super lustig. Schäl dir die Gurke.
Ja, genau. Das muss man erleben auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber völlig abgedriftet von Demon City. Den könnt ihr seit dem 27. Februar auf Netflix gucken, falls ihr das wollt. Ansonsten gibt's auf Netflix auch andere Actionfilme, die auch derbe sind oder halt nicht derbe. Da ist, glaube ich, alles Mögliche zu finden. Ich glaube, ein Wanted ist aktuell auch auf Netflix, falls man den mal wieder gucken möchte. Ansonsten würde ich sagen, Zero, vielen, vielen Dank für die tolle Aufnahme.
Bitteschön, ich freue mich mal wieder mit dir aufnehmen zu dürfen.
Ja, es war wieder sehr schön. Wir sind ja asiatische Filme und Streaming, das passt ja zu uns beiden ganz gut, glaube ich. Dann bleibt uns jetzt noch zu sagen, folgt gerne den Telestammtisch, like gerne den Telestammtisch, abonniert gerne den Telestammtisch, wo das geht, kommt gerne auf unsere Website und vor allem, da freuen wir uns am meisten drüber, kommt gerne auf unseren Discord-Server und haut in die Tasten, welche blutigen Actionfilme es noch so gibt, die wir vielleicht verpasst haben. Ich habe auch gehört, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, Tony Jaa kommt ja dieses Jahr auch mit einem Film wieder, der irgendwie, glaube ich, auch im April im Streaming erscheint, der, glaube ich, irgendwie wieder Revenge of the Warrior heißt, wie ein Film, der schon mal so hieß. Aber wieso auch immer, deutsche Titel und Veröffentlichungspolitik, ganz eigenes Thema. Aber ich sage jetzt ciao, ciao und Zero, du hast die letzten Worte.
Ich sage auch ciao und rest in peace, Gene Hackman.